Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Seit 7 Jahren ist Gianni Infantino Präsident der FIFA, dem Weltfußballverband. Und er macht sich auf dem Weg, zum ewigen Präsidenten zu werden. Das sagt zumindest Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger. Das Interview mit ihm zum FIFA-Kongress und dem Verhalten des DFB gleich. Außerdem hören Sie in der Sendung, wie der Deutsche Schwimmverband die Gewaltvorwürfe aufarbeiten möchte und sich für Entschädigungszahlungen offen zeigt. Und es geht um mögliche Konsequenzen für den Deutschen Fechterbund nach der Entscheidung, dass russische und belarussische Fechterinnen und Fechter wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Eine richtige Wahl war das nicht am Donnerstag beim FIFA-Kongress, als es um das Amt des FIFA-Präsidenten geht. Es gibt keine Abstimmung, sondern die mehr als 200 Mitgliedsverbände werden darum gebeten, zu applaudieren, wenn Gianni Infantino für 4 weitere Jahre im Amt bleiben soll. Und nach wenigen Sekunden klatscht und steht der gesamte Saal. Nur ein paar Hände bleiben stumm, die aus Norwegen, Schweden und Deutschland. DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist zwar mit aufgestanden, hat aber nicht geklatscht.
Das ist ein Zeichen, denke ich, dafür, dass wir sehr unzufrieden waren zuletzt mit der FIFA. Das hat nicht nur mit Katar zu tun, sondern auch mit vielen anderen Themen, wo wir der Meinung waren, dass wir Fragen gestellt haben, Richtung FIFA keine Antwort bekommen haben, dass wir, glaube ich, nicht da einfach so behandelt worden sind, wie man es erwarten darf als Mitgliedsverband. Und das war dann die Folge, dass wir gesagt haben, in der Situation können wir nicht unterstützen.
Der DFB unterstützt Gianni Infantino also nicht. Dessen Machtbasis ist aber trotzdem sehr groß. Darüber habe ich mit Theo Zwanziger gesprochen. Er war von 2004 bis 2012 DFB-Präsident und war von 2011 bis 2015 Mitglied im FIFA-Exekutivkomitee, ein Gremium, das jetzt FIFA-Rat heißt. Und dort werden viele wichtige Entscheidungen für den Weltfußball getroffen. Meine erste Frage war, aufstehen, aber nicht klatschen. Was halten Sie von diesem Protest?
Naja, es ist ein eigentümliches Verfahren zunächst einmal, dass man überhaupt in dieser Form einen Präsidenten wählt. Das gibt's halt nur bei diesen Weltorganisationen. Aber es ist wohl satzungsgemäß und von daher kann man in einer Minderheitssituation, in der der DFB ja war und ist, nur durch dieses Nichtklatschen zeigen, dass man Infantino nicht wählen möchte.
Der Protest war dann aber dadurch auf dem FIFA-Kongress zumindest ziemlich unsichtbar. Wie viel Wirkung hat er dann?
Ja, dadurch, dass Bernd Neuendorf seine Haltung ja vorher schon angekündigt hat, war klar, dass er sich doch deutlich absetzt von dem Getue und von diesen ganzen Selbstverliebtheiten, die bei der FIFA unter Infantino Eingang gefunden haben und dass er einfach für den deutschen Fußball zeigt, wir haben Charakter, es gibt für uns Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und das zeigen wir dadurch. Und gerade dadurch, dass er es offen zeigen muss, das darf man ja nicht unterschätzen. Wenn ja geheim gewählt worden wäre, dann weiß man ja nie, wer dagegen oder dafür stimmt. Aber in dieser offenen Haltung, in dieser kleinen Minderheit, die sich dort zeigte, hat er aus meiner Sicht Mut bewiesen. Und das ist wichtig, Mut und Charakter. Und ich bin sehr einverstanden mit dieser Haltung von Bernd Neuendorf.
Aber hätte man das nicht trotzdem dann noch offensiver machen können? Im vergangenen Jahr ist Lise Klaveness, die norwegische Verbandspräsidentin, auch auf offener Bühne gestanden und hat da eine kritische Rede gehalten. Hätte man da nicht zum Beispiel einen Tagesordnungspunkt noch nutzen können, um das zu tun? Oder hätte man nicht gleich auch einen Gegenkandidaten aufstellen sollen, der dann wirklich offen auch gegen Infantino angetreten wäre und eine alternative FIFA skizzieren hätte können?
Ja, hätte, wenn und aber. Das ist alles möglich und das ist auch durchaus denkbar. Aber man muss natürlich die Situation sehen, die es gab. Für einen Gegenkandidaten brauchen sie auch Mehrheiten. Dann hätte man zumindest innerhalb der UEFA den Mut haben müssen, einen solchen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin frühzeitig zu präsentieren, die auch die Chance gehabt hätte, sich in anderen Konföderationen vorzustellen. Das ist nicht gelungen. Was Ursache dafür ist, weiß ich nicht. Und dann muss man einfach sehen, Geld und Macht sind eng mit Infantino verbunden und sie strahlen aus auf ja mindestens 2/3 der Mitgliedsverbände der FIFA. Und nicht jeder, sage ich Ihnen ganz deutlich, ist dann zum Helden geboren. Mir reicht dieses klare Signal des DFB-Präsidenten völlig aus, indem er sagt, das ist nicht die FIFA, so wie wir sie uns wünschen. Und das ist ein Zeichen. Sehr viel mehr, glaube ich, konnte man in dieser Situation von niemand erwarten.
Welches Risiko geht Neuendorf damit ein für den DFB und für sich persönlich?
sehen Sie, das ist die andere Seite der Medaille. Die einen sagen, man hätte mehr tun müssen und mehr tun können. Und die anderen sagen gleich wieder, wenn er das aber gemacht hat, welches Risiko geht er ein? Also zunächst einmal sollte man über dieses Risiko nicht so sehr reden. Mit jeder Stimmabgabe sind Risiken verbunden. Und mit diesen Machtstrukturen in der FIFA zusammenarbeiten zu müssen, sind sehr viele Risiken verbunden. Es geht ja weiter jetzt. Er ist ja im Council und es werden sich ja in vielen Sachfragen und Personalfragen dann auch Diskussionen entzünden. Natürlich zielt die Frage darauf ab, ob es für ihn persönlich oder für den DFB Nachteile geben kann. Also das sehe ich zunächst einmal so nicht. Also Bernd Neuendorf ist selbstbewusst genug, auch mit seinen Freunden, und er hat ja auch Unterstützer, um diese Position auch dann in FIFA Council zu vertreten und Verbesserungen anzustreben. Für den DFB, ja gut, ja, es gibt immer diese Überlegungen, wir müssen uns da wohl verhalten, sonst bekommen wir das oder jenes nicht.
Machen wir es konkret, es geht zum Beispiel um die Frauen-WM 2027, da hat der DFB sich mit den Niederlanden und Belgien beworben. Es gibt eine weitere sichere Bewerbung aus Südafrika, weitere Bewerbungen aus Nord- und Südamerika könnten folgen. Kann das Verhalten von Neuendorf in diesem Wettkampf dann Stimmen kosten und sollte der DFB dieses Risiko dann auch trotzdem eingehen?
Also das würde ich zunächst mal gar nicht so sehen, dass das Stimmen kosten kann oder muss. Man darf, wenn man eine Entscheidung wie diese zu treffen ist, die ja für ihn auch nicht einfach war, nicht sofort wieder dieses taktische Denken nach vorne holen, kann uns das an irgendeinem Tag dann einmal wehtun. Generell ist das immer möglich. Aber viel wichtiger als die Frage nach der Frauen-WM oder anderen möglichen Projekten zu stellen, ist doch die Würde unseres eigenen Verbandes. Wir müssen doch sehen, dass der DFB im Moment noch nicht in einer Verfassung ist, dass die Kluft zwischen Fans, zwischen Basis und Führung wieder kleiner wird. Da ist in den letzten Jahren viel Porzellan kaputt gegangen und Bernd Neuendorf ist auf dem Weg, so sehe ich das, das Ganze wieder zusammenführen. Da gibt es viele Entscheidungen, die dafür sprechen. Und wenn er sich jetzt taktisch verhalten hätte und hätte gesagt, ich muss mit Infantino stimmen, damit wir eine Chance haben, die Frauen-WM zu bekommen, ja, dann hätte das doch genau das Gegenteil in Deutschland bewirkt. Weil ich glaube, viele Fußballfans sehen die FIFA als das, was sie ist. Das ist ein scheinheiliger, selbstverliebter Apparat, in dem es nur um Macht und Geld geht. Und wenn sich der deutsche Präsident dort einfach eintüten lässt, dann wird das im Ergebnis auf das Verhältnis der deutschen Fans zur deutschen Fußballführung zurückstrahlen. Und das wäre ganz schlecht. Und dann brauchen wir uns gar nicht um irgendwelche Turniere zu verkümmern. Die Entscheidung über die Frauen-WM und andere Ereignisse, die wird dann getroffen, wenn sie zu treffen ist. Und da wollen wir auch mal nüchtern sagen, Südafrika, wenn sie sich bewerben, das ist natürlich dann ein Gegner, den man auch respektieren muss. Das ist ja alles nicht ein Selbstläufer, so nach dem Motto, also wenn ich Infantino wähle, kriegen die Deutschen die Frauen-WM, wenn ich Infantino nicht wähle, kriegen sie sie nicht. Also das ist zu kurz gesprungen. Man muss diese Sache aus der jetzigen Sicht betrachten und die ist ganz klar. Die Entscheidung des DFB-Präsidenten, des gesamten DFB, verdient Respekt. Ich zolle ihm diesen Respekt, weil es nicht leicht war. Und ich hoffe, dass er diesen Weg weitergehen kann und dass es ihm dann auch noch gelingt, die Frauen-WM nach Deutschland zu holen. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Wir haben nächstes Jahr eine Europameisterschaft in Deutschland. Wir hatten 2011 die Frauen-WM. Wir hatten 2006 die Fußball-WM. Also so ganz schlecht sind wir ja von FIFA und UEFA nicht bedient worden. Und ich weiß, wie sehr Reinhard Grindel um diese Europameisterschaft im nächsten Jahr gekämpft hat. Also für uns ist es wichtig, ein Stück Respekt, ein Stück Nähe zur Fußballbasis zurückzugewinnen und dann im nächsten Jahr eine tolle Europameisterschaft der Männer in Deutschland zu feiern und dann sehen wir weiter.
Sie haben es schon angesprochen, Bernd Neuendorf wird jetzt ab April im FIFA-Rat sitzen, im FIFA-Council. Sie haben ja in dem vergleichbaren Gremium auch gesessen und damals Kritik an der WM-Vergabe nach Katar geübt und wollten auch, dass der Garcia-Report zur Korruptionsaffäre veröffentlicht wird. Wie einsam kann man sich da als DFB-Präsident in so einem Gremium fühlen?
Also es ist immer gut, wenn man für diese Vorstellungen ein paar Freunde hat. Die wird er haben, davon gehe ich aus, allein aus dem Europäischen Verband heraus. Ich hatte damals eine Verbündeten, insbesondere in dem amerikanischen Präsidenten, der diese Linie auch klar und deutlich gefahren ist. Aber man muss nüchtern sehen, man bleibt ein Stück Minderheit dort in diesen Vorstellungen. Macht und Geld regiert das Geschäft und es muss ein weiteres hinzugefügt werden. Sie dürfen nicht vergessen, dass Infantino alle Kontrollmechanismen, die in der Amtszeit von Blatter geschaffen worden sind, also insbesondere eine unabhängige Ethikkommission, völlig beseitigt hat, dass er die Leute ausgewechselt hat. Da war ein hoch angesehener Richter, der Eckert aus Deutschland, der höchste Ethikrichter, der klare Entscheidungen getroffen hat, ohne Ansehen der Person. Das hat Infantino zu Beginn seiner Amtszeit gerade einmal abgeschafft. Und ich sage Ihnen jetzt schon voraus, dieser Mann macht sich auf den Weg zum ewigen Präsidenten. Er wird auch die zweite Errungenschaft aus der Blatter-Ära, nämlich die Amtszeitbegrenzung, in den nächsten Jahren relativieren und hinterfragen, um sich dann ähnlich wie in China oder Nordkorea im Grunde genommen dort Lebenszeit zu verfestigen. Das ist die Methode Infantino. Er hat dafür viele Verbündete, weil er keine wirklichen Kritiker hat in den Ländern, die auf das Geld der FIFA angewiesen sind. Und das ist die Methode. Man kann sie Korruption nennen, aber sie wird halt dort praktiziert. Und deswegen darf man trotzdem nicht schweigen. Auch eine Minderheit hat die Pflicht, den Mund aufzumachen und nicht vor irgendwelchen Risiken ängstlich sich zu ducken, sondern den Mund aufzumachen. Nur so kann etwas besser machen. Wer schweigt, macht sich zum Verbündeten des Unguten.
Sagt Theo Zwanziger, Ex-DFB-Präsident, dazu, wie sich der Deutsche Fußballbund auf internationaler Ebene verhalten soll. Die letzten 6 Teams gleichzeitig auf dem Spielfeld. Das ist heute eine besondere Konstellation in der Fußball-Bundesliga gewesen. Kein Spitzenfußball also, sondern Abstiegskampf. Und der VfL Bochum hat dabei überraschende und wichtige 3 Punkte geholt beim 1:0 gegen RB Leipzig. Jens Wallbrot berichtet.
Am Ende stand dann doch Manuel Riemann im Fokus des Geschehens. Der Keeper des VfL Bochum vereitelte Chance um Chance von RB Leipzig und sicherte seinem VfL den 1:0-Sieg gegen die favorisierten Sachsen. Diese Torgelegenheiten gab es jedoch erst in der Nachspielzeit der Partie. Zu spät wachte Leipzig gegen kämpferische, vom frenetischen Publikum angefeuerte Bochumer auf, um erfolgreich sein zu können. Der VfL war in der 48. Minute durch ein Kopfballtor von Erhan Majovic in Führung gegangen. Vorbereitet wurde der Treffer durch einen langen Einwurf. Ein Tor wie ein Sinnbild, denn Leipzig hatte zu lange keine Antwort auf das sehr einfache, aber effektive Spiel des VfL. Bochum macht mit dem 2. Sieg in Folge einen großen Schritt im Abstiegskampf. Leipzig muss nach dem 0:7 gegen Manchester City den 2. herben Rückschlag innerhalb einer Woche verkraften.
Bis kurz vor Schluss sieht es so aus, als ob die Augsburger den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter ausbauen können. Gegen den FC Schalke 04 führen die Augsburger 1:0, bis dann die Nachspielzeit kommt. Thomas Kattenbeck.
Im Endeffekt hilft der eine Punkt beiden Teams, weil Augsburg die Schalker auf Abstand hält und weiter deutlich von den Abstiegsrängen entfernt bleibt. Den Schalkern, weil sie sich wieder einmal nach einem Rückstand einen Punkt erkämpft haben. Dabei wäre noch mehr drin gewesen als der von Bülter in der 93. Minute verwandelte Foulelfmeter. Denn die Augsburger mussten über eine halbe Stunde mit 10 Mann spielen. Demirovic war in der 53. Minute vom Platz geflogen. 2 Minuten davor war Augsburg durch Arne Meyer in Führung gegangen. Am Ende konnten die Augsburger aber froh sein, dass sie noch einen Punkt behalten konnten.
Am 10. Spieltag hatte die TSG Hoffenheim 17 Punkte und stand damit auf Platz 4 in der Tabelle. In den nächsten 14 Spielen holen die Hoffenheimer dann aber nur 2 weitere Punkte und rutschen auf den letzten Tabellenplatz ab. Den haben sie heute aber durch ein 3:1 gegen Hertha BSC wieder verlassen. Florian Winkler mit dem Spielbericht.
Erleichterung pur im Kraichgau. Hoffenheim feierte einen verdienten Sieg gegen eine schwache Hertha, die über weite Strecken harm und ideenlos agierte. Die TSG von Beginn an druckvoller mit guten Möglichkeiten, aber 2 berechtigte Strafstöße, souverän verwandelt von Kramaric, sorgten für die 2:0 Halbzeitführung. Nach der Pause das gleiche Bild, offensive Gastgeber gegen defensiv wackelige Berliner. Bebu gelang der überfällige 3. Treffer in der 51. Minute. Auch nach der roten Karte für Hoffenheims Dabur konnte Hertha die Überzahl nicht nutzen. Jovetic gelang noch das rein kosmetische 3:1 kurz vor Schluss. Hoffenheim feiert einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf zur rechten Zeit. In dem stecken die Berliner nach der 8. Auswärtspleite in Folge mehr denn je.
Hoffenheim springt also von Platz 18 auf Platz 15. So eng sind die Teams da unten in der Tabelle zusammen. Neuer Tabellenletzter ist der VfB Stuttgart. Die Stuttgarter verlieren nämlich 0:1 gegen Wolfsburg. Julia Metzner berichtet.
Aufwachen. Mit dieser sehr simplen Botschaft haben die Stuttgarter Fans ihre Mannschaft nach dem Spiel verabschiedet. Beim 0:1 gegen den VfL Wolfsburg war der VfB zu lange erschreckend harmlos und ideenlos. Wolfsburg tat nur das Nötigste, ging verdientermaßen in der 56. Minute in Führung. Der Torschütze des Tages heißt Omar Marmoush. Für Wolfsburg ist dieser Sieg ein wichtiger Schritt zu einer möglichen Europapokalteilnahme. Für den VfB Stuttgart bedeutet die nächste Niederlage der Absturz ans Tabellenende. Nicht nur die Pfiffe der Fans sind lauter geworden, auch die Kritik an Trainer Bruno Labbadia war nachher deutlich hörbar.
Und auch der erste FC Köln, der ja eigentlich schon wahrscheinlich gedacht hatte, nicht mehr in den Abstiegskampf hineinzurutschen, rutscht da immer weiter rein. Und auch heute Abend gegen Borussia Dortmund sieht es nicht so aus, als ob Punkte dazukommen. Zur Halbzeit steht es 1:4 aus Kölner Sicht. Christian Schulze.
Es sind erst 45 Minuten absolviert in diesem Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem ersten FC Köln. Aber in dieser ersten Halbzeit war schon jede Menge drin. Vor allem 5 Tore. 4 für Dortmund, 1 für den ersten FC Köln. Der Doppelschlag nach einer guten Viertelstunde. Guerrero und Allaire mit den ersten beiden Treffern für Borussia Dortmund. Dann Aufregung kurz um ein Handspiel von Modahut im 16er der Dortmunder. Aber der Schiedsrichter gespannt blieb bei der Entscheidung, keinen Handelfmeter zu geben. Dortmund schoss weiter Tore, 32. Minute, Marco Reus jetzt neuer Rekordtorschütze des BVB und Mahlen schraubten das Ergebnis in die Höhe. Kurz vor der Halbzeit konnte Köln das 1:4 erzielen durch Selke.
In der zweiten Liga hat der Hamburger Sportverein die Tabellenführung verpasst. Gegen Kiel gibt es nur ein 0:0 zu Hause. Der Vorsprung auf Platz 4 ist trotzdem gestiegen, denn Paderborn verliert 0:1 in Regensburg. Florian Hecht.
Nicht nur, dass Paderborn mit 0:1 verloren hat, es gab dazu im ganzen Spiel so gut wie keine wirkliche Torchance für den SC. Müller in der ersten Halbzeit per Kopf und Conte kurz vor Schluss, das war's. Regensburg dagegen mit dem 1:0 in der 49. Minute, 11 Meter von Hünemeyer verschuldet, Owusu mit dem Treffer für den Jahn, der sogar noch 3 weitere Großchancen hatte. Paderborn dagegen jetzt im 4. Spiel hintereinander ohne Sieg. Aufstiegsattacke sieht anders aus.
Und außerdem gewinnt Fürth mit 3:0 gegen Magdeburg. Der Deutsche Schwimmverband hat ein Problem. Athletinnen und Athleten haben in den vergangenen Jahren Vorwürfe gegen Trainer erhoben. Es ging um körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt. Der Verband hat sich entschuldigt, manche Trainer entlassen und die Vorwürfe intern untersucht. Aber die Ergebnisse sind nie öffentlich geworden. Richtig aufgearbeitet sind diese Vorwürfe entsprechend nicht. Das soll sich jetzt durch eine unabhängige, externe Aufarbeitungskommission ändern. Und die hat jetzt ihre Arbeit aufgenommen. Andrea Schildke mit den Einzelheiten.
Die Aufgabe gleicht einem Ermittlungsverfahren. Die unabhängige Aufarbeitungskommission wird Dokumente sichten, mit Betroffenen, Funktionären und anderen Beteiligten sprechen. So soll ein möglichst umfassendes Bild entstehen, welche Vorfälle von Gewalt es im Deutschen Schwimmverband gegeben hat. Das ist der Plan der vierköpfigen Kommission um Sportsoziologin Bettina Ruhloffs. Die Wissenschaftlerin von der Sporthochschule Köln hat die maßgeblichen Studien zum Thema sexualisierte Gewalt im deutschen Sport vorgelegt. Im Team mit Soziologin Fabienne Bartsch sowie den Sportjuristen Caroline Bechtel und Martin Nolte geht sie die komplexe Untersuchung an.
Mit hohem Respekt gehen wir an die Aufgabe. Wir haben das auch sorgfältig überlegt, ob und inwiefern wir das machen können. Wir haben aber eben auch eine gewisse Verantwortung gespürt.
Verantwortung gegenüber Betroffenen. Ihnen will die Kommission zuhören und so ihr Leid anerkennen, sagt Bettina Ruhloffs. Bei der Aufarbeitung der Vorwürfe im Deutschen Schwimmverband möchte die Kommission von den Betroffenen erfahren,
welche Gewalthandlungen sie erlebt haben, was diese Gewalthandlungen auch für ihre Biografie, für ihr Leben bedeutet hat, wie sich das auf vielleicht gesundheitliche Aspekte, aber auch psychische Aspekte, aber auch auf die sportliche Entwicklung ausgewirkt hat.
Immer wieder berichten Betroffene, sie hätten Verantwortlichen von den Übergriffen erzählt. Nichts sei passiert. Niemand habe ihnen geglaubt oder, noch schlimmer, die Taten gar vertuscht. Daher geht es den Forschenden bei der Aufarbeitung auch darum, neben mutmaßlichen Tätern Mitwisser zu identifizieren. Dass die verbandsrechtlich noch sanktioniert werden können, hält Martin Nolte kaum für möglich. Der Leiter des Instituts für Sportrecht an der SpoHo Köln vermutet, es gab und gibt im Verband kein Regelwerk zum Vorgehen bei sexualisierter Gewalt.
Wenn es um die Größe oder die Seitenbreite einer Badehose geht, da gibt es dann Regelungen, die hoch diskutiert werden. Aber solche substanziellen, elementaren Regelungen fehlen gegen Gewalt und Missbrauch. Aus juristischem Blickwinkel ist das verblüffend, frappierend und ist es natürlich auch erschreckend.
Aufgabe der Kommission wird daher auch sein, Strukturen zu identifizieren, die Missbrauch begünstigt haben und Lücken im Verbandsregelwerk aufzudecken.
Um Vorschläge zu erarbeiten, Empfehlungen zu erarbeiten, in welchem Umfang und auf welche Weise diese Lücken in der Zukunft geschlossen werden können, um Gewalt und Missbrauch im Schwimmsport zukünftig wirksam aufzudecken, verfolgen und sanktionieren zu können.
Für die Zukunft schwebt Neuter eine unabhängige Institution vor, die Fälle sexualisierter Gewalt im Sport außerhalb des jeweiligen Verbandes regelt. Eine unabhängige Stelle hält auch Bettina Ruloffs für erforderlich. Dass Aufarbeitung wichtig ist, würden immer mehr Verbände erkennen, sie seien aber im Ehrenamt damit überfordert.
Das heißt, es braucht hier eine professionelle Instanz, eine Agentur, eine Clearingstelle, die hilft, die unterstützt und solche systematischen Untersuchungsprozesse für die Verbände voranbringen kann.
Das geplante Zentrum für Safe Sport könnte unter anderem diese Aufgabe übernehmen. Bis es soweit ist, müssen Verbände wie der DSV selbst einen Weg der Aufarbeitung suchen. Der Verband hatte zunächst viele vollmundige Ankündigungen gemacht mit wenig greifbaren Ergebnissen. Aber jetzt steht die Kommission und wird von einem Projektbeirat unterstützt. In diesem Beirat sitzen unter anderem eine Sportpsychologin, eine Trainerin und eine ehemalige Leistungssportlerin. Die Aufarbeitung Schwimmen ist zunächst auf ein Jahr befristet. Der chronisch klamme DSV zahlt dafür 100.000 Euro aus den Rücklagen. Vizepräsident Wolfgang Ruhpieper.
Die Zielsetzung, eben alles ganz transparent aufzuarbeiten, muss erreicht werden. Und dieses konnte nur durch diese Kommission geschehen. Und dass dadurch Kosten verursacht wurde, die wir tragen müssen, war uns klar.
Ruhpieper hat selbst zum verbandsinternen Team gehört, das Vorwürfe sexualisierter Gewalt geprüft hat, gegen einen ehemaligen Bundestrainer, der inzwischen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt ist. Die Ergebnisse der Untersuchung hat der Verband nie öffentlich gemacht, führt als Grund Datenschutzbestimmungen an. Ein beliebtes Argument in solchen Fällen. Jetzt wird die Aufarbeitungskommission auch diese Akten prüfen. Auch der Vizepräsident selbst muss mit möglichen Konsequenzen rechnen, sollte die Kommission feststellen, es hat doch Regeln gegeben, und er hat sich bei der internen Untersuchung der Vorwürfe nicht daran gehalten.
Ich habe ja gesagt, dass also persönliche Konsequenzen nie ausgeschlossen werden. Das wird auch die Kommission selbstverständlich aufarbeiten. Das gehört mit in den Komplex. Und wenn gravierende Fehler bei amtierenden Funktionären festgestellt werden, muss man sehen, wie man damit umgeht, welche Konsequenzen der Deutsche Schwimmverband ziehen muss.
Das gilt auch für den weiteren amtierenden Vizepräsidenten Kai Morgenroth. Als Präventionsbeauftragter ist er ebenfalls in die Untersuchung eines Falles sexualisierter Gewalt eingebunden gewesen. Dass der Verband am Ende der Aufarbeitung ohne seine beiden Vizepräsidenten dasteht, scheint aber eher unwahrscheinlich. Laut Bettina Ruloffs sollen die Berichte der Aufarbeitungskommission auf jeden Fall veröffentlicht werden, unter Berücksichtigung des Persönlichkeitsschutzes. Verbandsvize Wolfgang Ruhpieper zeigt sich im Gespräch mit dem Deutschlandfunk sogar offen für mögliche Entschädigungszahlungen. Durch den Verband direkt sei das aufgrund der Satzung nicht möglich.
Es gibt bisher schon einen Ausgleichsfonds, aber der ist begrenzt nach oben und würde bei solchen Verstößen, die immens sind, nicht ausreichen. Also da suchen wir Möglichkeiten und Wege, dass wir da auch dann die moralische Verpflichtung, die wir haben, dann auch gegenüber den Betroffenen gerecht werden.
Für einen deutschen Sportverband sind das neue Töne. Andere Verbände haben tatsächliche Entschädigungszahlungen für Betroffene sexualisierter Gewalt im Sport bisher strikt abgelehnt. Der Vizepräsident hat auch den Willen signalisiert, Empfehlungen der Aufarbeitungskommission umzusetzen. Wenn das geschieht, wäre ein Ziel der Kommission erreicht. Für Sportsoziologin Bettina Ruloffs ist aber zentral:
Wenn Betroffene nach diesem Aufarbeitungsprojekt sagen, wir haben eine Gelegenheit gehabt, sorgfältig angehört zu werden. Wir konnten auch ein Stück weit, hoffentlich ist das der Fall, unserer Last loswerden. Das wäre ein sehr schönes Ergebnis.
Die Sportsoziologin Bettina Ruloffs im Beitrag von Andrea Schülke zur Aufarbeitungskommission des Deutschen Schwimmverbandes. Und nicht nur im Schwimmen hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Gewaltvorwürfe gegeben, auch im Turnen. Im November 2020 gehen Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz und andere Turnerinnen an die Öffentlichkeit. Im Magazin Spiegel beschreiben sie, wie ihre Trainerin Gabriele Frese am Stützpunkt in Chemnitz Turnerinnen erniedrigt haben soll. Mit Kommentaren zum Gewicht zum Beispiel. Und auch, dass die Turnerinnen unter Schmerzen turnen mussten und dass Frese an die teils minderjährigen Turnerinnen Schmerzmittel abgegeben hätte. Gabriele Frese hat immer bestritten, die Grenzen überschritten zu haben, und die Staatsanwaltschaft in Chemnitz hat jetzt das Ermittlungsverfahren eingestellt. Da ist es unter anderem um den Verdacht der Körperverletzung gegangen. Thilo Neumann hat für den Spiegel den Bescheid der Staatsanwaltschaft eingesehen und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie die Staatsanwaltschaft die Einstellung der Ermittlungen begründet.
Naja, im Endeffekt, dass das, was da passiert ist in Chemnitz, in Ordnung sei. Es gibt ja auch Schilderungen, und das hat die Staatsanwaltschaft auch nochmal aufgegriffen, dass Turnerinnen von ihren Trainern oder vor allem auch eben von Frau Frese vor versammelter Mannschaft teilweise zusammengefaltet wurden in dem Sinne, also dass sie beschimpft wurden, dass ihr Gewicht kritisiert wurde und ähnliches. Und das sei eben in Ordnung. Es heißt wörtlich in dem Bescheid, dieser seelische Druck ist im Profisport bedauerlich, aber normal. Und es wird so argumentiert, dass die Minderjährigen dort unter schon erheblichen Erfolgsdruck stünden, der bereits im Training angelegt werden müsste. Damit wird dann auch teilweise legitimiert, dass schon diese Minderjährigen Schmerzmittel teilweise gespritzt, teilweise dann oral verabreicht bekommen haben, ohne dass eine elterliche Vollmacht vorlag.
Wie ist das zu bewerten, dass da minderjährige Turnerinnen mit Schmerzmitteln behandelt worden sind, ohne dass die Eltern davon wussten?
Ich persönlich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber wir haben natürlich Experten gefragt, Mediziner, Pharmazeuten, und die waren alle sehr überrascht oder sehr verwundert auch über die Art und Weise, wie die Staatsanwaltschaft da argumentiert. Vielleicht ein Beispiel, es gibt Helene Schäfer-Betz, also die Schwester von Pauline Schäfer-Betz, die hat Teledin verabreicht bekommen. Teledin ist ein Opioid, kann sehr schnell abhängig machen, ist ein sehr starkes Schmerzmittel, und da argumentiert nun die Staatsanwaltschaft, das sei ja gar nicht so schlimm, weil sie hätte ja nur die Hälfte der Tageshöchstdosis bekommen. Und jetzt muss man sich aber mal vergegenwärtigen, was heißt denn eine Tageshöchstdosis? Also die wird angesetzt bei beispielsweise Palliativpatienten, ja? Also wenn Menschen auf ihren letzten Lebenstagen dann eben weniger Schmerzen haben sollen oder bei so komplexen Sachen wie einer gebrochenen Wirbelsäule. Und wir haben dagegen mit Schäfer-Betz eine ja eigentlich mehr oder minder gesunde junge Turnerin, die dieses Mittel verabreicht bekommen hat, so muss man unterstellen, vor allem zu dem Zweck, dass sie an einem Wettkampf teilnehmen kann. Sie ist dann auch unter Teledin-Einfluss bei einem Wettkampf gestartet, ist da vom Schwebebalken gefallen oder gestürzt. Aber auch das ist für die Staatsanwaltschaft nicht 1:1 kausal zu erklären, dass Teledin quasi daran schuld sei, die Teledin-Gabe schuld sei. Man kann vielleicht daran anknüpfen, nochmal sagen, die Staatsanwaltschaft argumentiert eben, in dem Falle sind es ja dann noch Mädchen, 14, 15, 16-Jährige, hätten eben schon die geistige Reife, selbst einzuschätzen, was sie nehmen können und was nicht.
Woran wird das festgemacht?
Ja, es gibt ein, wie ich finde, sehr drastisches Beispiel bei der 14-jährigen oder damals 14-jährigen Leonie Papke. Die wurde, wie es heißt, gequaddelt. Das ist der Fachbegriff für ja, Sprit. Also sie hat eine Schmerzmittel in den Rücken gespritzt bekommen. Und da wurde argumentiert, ja, Frau Papke hätte ja damals auch schon die geistige Reife gehabt, da sie sich zu dem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum online über Abführmittel informiert hätte. Jetzt muss man wissen, warum informiert sich ein 14-jähriges Mädchen und bestellt am Ende auch Abführmittel, weil eben dieser wahnsinnige Druck herrscht, du darfst nicht zu viel wiegen, um an den Geräten eben eine gute Leistung machen zu können, damit nicht zu viel Gewicht quasi auch auf deinen Gelenken sind. Und deshalb geht ein 14-jähriges Mädchen oder sieht sie ein 14-jähriges Mädchen gedrängt oder gezwungen quasi, das zu suchen. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, wie gesagt, das sei geistige Reife.
Was sagen jetzt die Betroffenen dazu, dass das Verfahren trotz all der Punkte, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, eingestellt worden ist?
Ja, Pauline Schäfer-Betz äußerte uns gegenüber, sie sei erschüttert, wie man so tun könne, als funktioniere Leistungssport nur, wenn jemand körperlich und seelisch misshandelt werde. Und das spiegelt, glaube ich, ganz gut das Meinungsbild unter den betroffenen Turnerinnen. Wir haben natürlich auch den Deutschen Turnerbund angefragt, in Person vom Präsident Alfons Hölzel. Und der betonte uns gegenüber auch, dass er die Auffassung der Staatsanwaltschaft eben nicht teile. Er sagte, Zitat, wenn seelischer Druck im Sport normal sei, wäre de facto die Kapitulation eines humanen Leistungssports erreicht. Ich denke, das sind recht eindrückliche Worte, ja.
Was bedeutet jetzt dieser Bescheid von der Staatsanwaltschaft für Gabriele Frese und ihre weitere Arbeit?
Na, ich denke, für Frau Frese ist es erstmal eine Art von Entlastung oder es ist fast eine Absolution, dass das, was da passiert ist, eben nicht strafrechtlich relevant war oder ist. Bei der Teledin-Gabe wurde festgestellt, das sei strafrechtlich relevant, aber ist verjährt. Was passiert nun? Die betroffenen Parteien haben jetzt die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen. Nach unserem Kenntnisstand hat auch bereits die Rechtsvertretung von Pauline und Helene Schäfer-Betz Beschwerde eingelegt. Diese Beschwerde muss begründet werden. Und diese Begründung wird wiederum geprüft. Und je nach Ergebnis kann es dann sein, dass die Ermittlungen dann wieder aufgenommen werden.
Informationen waren das von Spiegeljournalist Thilo Neumann zum eingestellten Verfahren gegen die Turntrainerin Gabriele Frese. Es war harte Arbeit. Und das ist das Ergebnis von einer großartigen Gruppe von Menschen. Das sind die Worte vom Präsidenten des russischen Fechtverbandes. Die großartige Gruppe, das sind die nationalen Verbände. Und das Ergebnis, das ist die Wiederzulassung von russischen und belarussischen Fechterinnen und Fechtern. Das haben die Nationalverbände vor einer Woche auf einer Sitzung des Weltverbandes beschlossen. Und der Deutsche Fechterbund will nicht sagen, auf welcher Seite er bei dieser Abstimmung gestanden hat. Ein Verhalten, das für viel Kritik sorgt. Jessica Stolmberg.
Helge Ulrich ist seit 45 Jahren Fechter. Inzwischen kämpft er für die Nationalmannschaft der Veteranen. Seit einem Jahr organisiert er auch Hilfe für ukrainische Geflüchtete. Umso enttäuschter ist er von der Entscheidung des Weltverbandes, russische und belarussische Fechterinnen und Fechter wieder zuzulassen. Und er ist nicht allein.
Die gesamte Stimmung, die ich wahrnehme, ist absolutes Unverständnis, auch Wut.
Was Ulrich ganz besonders ärgert, das Verhalten des Deutschen Fechterbundes und seiner Präsidentin Claudia Bokel.
Dass unsere DFB-Präsidentin keine Stellung dazu nimmt, sich auf die geheime Wahl beruft, aber das ist ja unsere Stimme, die sie vertritt, und sie sollte zumindest mal artikulieren und sich äußern dazu, wie wir abgestimmt haben.
Das macht Claudia Bokel allerdings seit einer Woche nicht. Der Fechterbund teilt auf Anfrage mit, dass Bokel grundsätzlich keine Auskunft über geheime Abstimmungen erteile. Laut Sportschau hat Bokel aber dafür gestimmt, zumindest Einzelsportlerinnen und Sportler wieder zuzulassen. Die Folgen der Wiederzulassung sind für das deutsche Fechten bereits jetzt spürbar. Im Mai sollte in Tauberbischofsheim eigentlich ein Weltcup stattfinden. Diesen Weltcup hat der Deutsche Fechterbund unter der Woche zurückgegeben. Man wolle ein klares Signal geben, dass man sich ein anderes Abstimmungsergebnis gewünscht hätte und viele Fragen zur Umsetzung noch offen seien, wird Bokel in einer Pressemitteilung zitiert.
Genau diese Aussage von ihr macht es für mich noch umso mehr schizophrener. Wie können wir uns einmal gegen eine Stellung, die ja von der Bundesregierung auch genommen wird, die wir seit einem Jahr auch verfolgen, durchbrechen? Und die hat sie durchbrochen bei der Wahl, bei der FIE. Und dann tut sie sich bei einem Weltcup, wenn es dann ernst wird, wieder anders positionieren.
Erzwungen wurde diese andere Positionierung offenbar durch den Landessportverband Baden-Württemberg. Der besitzt in der Fechthalle in Tauberbischofsheim Hausrecht und hätte die Halle für einen Wettkampf mit Russinnen und Russen verschlossen. Unklar ist, ob das Bundesinnenministerium deutsche Fechterinnen und Fechter finanziell unterstützt, wenn sie an Wettkämpfen mit russischer und belarussischer Beteiligung antreten. Das Ministerium teilt auf Anfrage mit, dass derartige Wettbewerbe seit einem Jahr nicht förderfähig seien. Gleichzeitig wolle man Nachteile für deutsche Sportlerinnen und Sportler vermeiden. Über Ausnahmen entscheidet das Ministerium nach Würdigung aller Umstände des Einzelfalls.
Und über die politische Dimension der Entscheidung, russische und belarussische Fechterinnen und Fechter zuzulassen und über das Verhalten des Deutschen Fechterbundes habe ich mit Norbert Altenkamp gesprochen. Er sitzt für die CDU im Menschenrechtsausschuss des Bundestages und ist Mitglied im DUSB Menschenrechtsbeirat. Und er bewertet das Verhalten des Deutschen Fechterbundes so.
Naja, also das ist ein Trauerspiel in der Form, weil keine richtig klare Positionierung zeigt ja letztendlich ein Herumlavieren, ein Herumeiern. Und ich glaube schon, dass eine klare Position nach einem Jahr Zeitenwende das Mindeste ist, was man machen muss. Entweder klar dafür oder klar dagegen, aber so irgendwie zwischen Baum und Borke, das lässt zu Recht die Sportler auch sehr unbefriedigt zurück.
Sollte Claudia Bokel ihr Abstimmungsverhalten, auch wenn es eine geheime Wahl, also öffentlich machen?
Naja, also grundsätzlich sage ich ja immer, geheime Wahl ist geheime Wahl. Aber bei der politischen Dimension ist es eine politische Abstimmung und das ist dann nicht zu verheimlichen. Es muss mit voller Transparenz da gearbeitet werden. Ansonsten bleibt immer ein Geschmäckle und auch ein Schaden letztendlich zurück.
Jetzt ist es offenbar so, die Sportschau berichtet das und wir haben auch ähnliche Informationen, dass Claudia Bokel bei der Abstimmung dafür gestimmt hat, dass russische und belarussische Einzelathleten teilnehmen dürfen. Wenn das so ist, müsste das bei der Verteilung der nächsten Runde Steuergelder für den Deutschen Fechterbund aus Ihrer Sicht berücksichtigt werden?
Naja, also Sie hatten das ja vorhin auch schon in Ihrem Bericht gesagt, den Funktionärsvertreter, ich sehe das wie bei mir als Katholik mit der katholischen Kirche, wenn das Bodenpersonal nicht in aller Schärfe ordentlich agiert, kann man die gesamte Truppe nicht immer bestrafen. Also insofern bin ich da schon dabei zu sagen, man kann jetzt nicht die Sportlerinnen und Sportler für das Verhalten von Funktionären in Kollektivhaftung nehmen, gleichwohl man aber natürlich Sportler einer Nation durchaus komplett als Ganzes sehen muss. wenn sie eben auch ihr sportlicher Erfolg dann zur Instrumentalisierung von Despoten halt dient.
Aber wie soll man denn dann mit dem Deutschen Fechterbund umgehen, wenn das tatsächlich der Fall ist, dass dieser Verband die Linie des Bundesinnenministeriums ja tatsächlich unterläuft?
Naja, also ich glaube, Gott sei Dank sind ja alle Verbände demokratisch verfasst. Und dann sollte auch ein Verband mit seinen entsprechenden Gremien von Verbandsversammlung und so weiter da entsprechend Tabula Rasa machen und dann auch Konsequenzen bei den nächsten Wahlen entsprechend ziehen.
Aber die nächsten Wahlen, die dauern eventuell noch. Und das Problem, was mit Wettbewerben stattfindet, wo jetzt Russen und Belarussen wieder teilnehmen und womöglich dann deutsche Fechterinnen und Fechter auch, das stellt sich ja jetzt akut. Und auch da stellt sich die Frage, sollte das Bundesinnenministerium dem Deutschen Fechterbund für diese Wettbewerbe Fördergelder zukommen lassen, wenn deutsche Fechterinnen und Fechter gegen russische Fechterinnen und Fechter antreten?
Wollen wir es mal von der deutschen Ebene auf die internationale Ebene heben. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass selbst wenn Deutschland dagegen gestimmt hätte, die Entscheidung trotzdem so gefallen wäre. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass international die andere Sportverbände nicht so ticken, wie wir es uns gerne immer wünschen. Und dieses Anerkenntnis von Realitäten kann nicht zum Nachteil deutscher Sportler sein.
Das heißt, dann ist die Position des Bundesinnenministeriums aber sehr weich, weil dann wird es zwar angedroht, aber wenn es dann soweit ist, dann zieht man es nicht durch.
Das ist ja nicht zwingend was Neues.
Aber das ist ja keine Möglichkeit, wie man tatsächlich von Seiten der Politik tatsächlich für ein Umdenken auf Seite der Verbände sorgt.
Da haben Sie recht. Und ich glaube, der Deutsche Fechterbund ist gut beraten, nicht sozusagen sich in die Historie auch früherer Entscheidungen länger weiterzustellen. Und ich glaube auch mittlerweile sind solche Situationen, wie sie jetzt passieren, wie beim Fechterbund, mittlerweile eher singulär und nicht mehr allgemeines Handeln. Wir sehen es ja beispielsweise insgesamt beim DOSB, wo eine viel größere Sensibilität, was solche Dinge betrifft, Einkehr gehalten hat, als dass es halt früher der Fall war. Das ist ein zäher Prozess, aber ich glaube, dass im Endeffekt das sich dann irgendwann rauswackeln wird und solche Entscheidungen nicht mehr in Zukunft die Normalität sind, sondern auch noch nicht mal mehr die Ausnahme.
Aber auch beim DOSB ist es ja so, wenn das IOC jetzt entscheiden würde, dass russische und belarussische Athletinnen und Athleten wieder zugelassen werden, da würde man wahrscheinlich auch nicht darauf verzichten wollen, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Also das Problem bleibt. Wie geht man damit um in den kommenden Monaten und wahrscheinlich bis zu Olympia 24?
Ich glaube, da sollten alle Beteiligten, bevor jetzt dann über Deutschlandfunk und Co. übereinander debattiert wird, da hilft nichts anderes als ein großer runder Tisch der sporttreibenden Verbände, damit man sich nicht als Einzelverband immer wieder auseinander dividieren lässt und dann auch praktisch in die Nesseln setzt.
Was wäre denn Ihre Wunschvorstellung? Wir haben schon rausgehört, ein Boykott ist es nicht, aber wie könnte denn eine menschenrechtlich saubere Lösung aussehen für deutsche Athletinnen und Athleten und für deutsche Verbände, wenn auf internationaler Ebene die Entscheidung getroffen wird, Russland und Belarus dürfen teilnehmen?
Also grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass unsere Verbände erstmal eine klare Haltung einnehmen und nicht sich hinter geheimen Abstimmungen halt verschanzen, sondern ganz klar sagen, wir halten das für eine falsche Entscheidung, aber wir haben eben in einer demokratischen Entscheidung haben wir unterlegen. Das ist wiederum etwas anderes. Man kann jetzt auch nicht anfangen, Weltverbände zu spalten, nur weil eben eine Entscheidung so oder so getroffen wurde. Aber wir müssen uns ganz, ganz klar positionieren und eben sagen, das, was der russische Präsident und seine Vasallen ausgelöst haben, muss auch Konsequenzen für die entsprechenden unter der Flagge derer antretenden Sportlerinnen und Sportler haben. Und das ist wichtig, eine klare Position zu haben und eben nicht zu sagen nach dem Motto, ja, so ich weiß nicht so recht und überhaupt und so weiter und bei Einzelnen vielleicht und ich weiß nicht so recht, sondern ganz klar zu sagen, wir halten die Entscheidung des Weltverbandes für falsch. Aber nichtsdestotrotz müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir bei einer demokratischen Abstimmung unterlegen sind.
Aber wenn deutsche Verbände diese Haltung nicht einnehmen, dann gibt es keine Konsequenzen aus deutscher innenpolitischer Sicht sozusagen.
Das würde ich da der Innenpolitik auch entsprechend empfehlen, ja.
Der CDU-Menschenrechtspolitiker Norbert Altenkamp über die Folgen oder Nichtfolgen der Wiederzulassung von russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten. Menschenrechtsfragen sind für die Besitzer der Formel 1 bei ihren Entscheidungen nicht oder kaum relevant. Deswegen ist die Formel 1 an diesem Wochenende in Saudi-Arabien zu Gast. Volker Hirt über die Qualifikation mit einem überraschenden Ausgang.
Team und Mr. Zuverlässig mit Problemen. Weltmeister Max Verstappen musste seinen Red Bull im zweiten Teil des Qualifyings wegen eines Defekts an der Antriebswelle frühzeitig abstellen und startet dadurch nur als 15. Sein Teamkollege Sergio Perez dagegen fuhr problemlos und souverän auf Startplatz 1. Neben ihm auf Position 2 steht Fernando Alonso im Aston Martin. Mercedes startet mit George Russell und Lewis Hamilton auf den Positionen 3 und 7. Nico Hülkenberg geht als 10. ins Rennen.
Es ist ein Klassiker im Radsport. Eines der 5 Monumente. Eines der Rennen, die schon vor dem Ersten Weltkrieg ausgefahren worden sind. Mailand-Sanremo. 291 Kilometer bis zur Mittelmeerküste, wo heute ein Niederländer triumphiert, berichtet Holger Geisker.
Letztlich jubelte nach dem schnellsten Mailand-Sanremo aller Zeiten der Crossweltmeister Mathieu van der Poel. Der Niederländer setzte sich auf den letzten Metern des Poggio ab, das ist der entscheidende Berg knapp 6 Kilometer vor dem Ziel. Die Verfolger, 3 der besten Zeitfahrer der Welt, konnten ihn in der Abfahrt nicht mehr erreichen. Filippo Ganna, der zweimalige Zeitfahrweltmeister aus Italien, wurde 2., der Belgier Wout van Aert 3. und Tadej Pogacar, der zweimalige Tour de France-Sieger aus Slowenien, 4. Van der Poel war überglücklich. Nach seinen Erfolgen bei der Flandern-Rundfahrt steht nun das zweite sogenannte Monument auf der Liste der Triumphe des Niederländers, dessen Oper Raymond Poulidor Mailand-Sanremo vor 62 Jahren gewonnen hatte. Von den deutschen Radprofis schaffte es niemand auf die erste Seite der Ergebnisliste. Nils Polit versuchte es 15 Kilometer vor dem Ziel mit einem Antritt, der deutsche Meister bekam aber keine Unterstützung. Viele der anderen deutschen Starter erfüllten ihren Job als Helfer, so zum Beispiel John Degenkolb, der Sieger von 2015, aber auch Jonas Rutsch und Nikias Arndt, der letztlich als 18. bester Deutscher wurde.
Es ist Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Mit diesen Worten hat Denise Hermann-Wick unter der Woche ihr Karriereende bekannt gegeben. An ihrem letzten Weltcup-Wochenende holt sich die Biathletin aber nochmal einen Sieg im Sprint und damit auch die Sprint-Gesamtwertung. Lars Becker.
Einfach phänomenal, diese Denise Hermann-Wick. Im vorletzten Rennen ihrer Karriere gewann sie in Oslo mit einer beeindruckenden Vorstellung den Sprint. Ohne Schießfehler und mit der schnellsten Laufzeit feierte Hermann-Wick ihren insgesamt 11. Weltcupsieg und sicherte sich damit auch die kleine Kristallkugel für den Disziplin-Weltcup. Was für ein Tag.
Ja, es ist schon gerade sehr emotional, also gerade im letzten Sprint noch mit einer 0-0 überhaupt wegzugehen und hier in Oslo bei dem Wetter nach gestern, nach der Absage, ja, mit allen an der Strecke und irgendwie so ein Rennen nochmal zu machen. Ich war wirklich heute sehr nervös. Wirklich, ich habe die ganze Woche nur Kristallkugel und Sprintwertung gehört. Aber ich brauche anscheinend doch ein bisschen Druck, um dann wirklich richtig zu performen. Und jetzt bin ich unglaublich stolz heute und froh, dass wieder so viele auch von der Familie da sind, Freunde, dass wir den Tag heute so zusammen genießen können. Und es ist wirklich reinste Genuss jetzt.
Mit dem letzten Saisonrennen, einem Massenstart, beendet Hermann-Wick morgen ihre Karriere. Ihre mögliche Nachfolgerin feierte ihr Weltcup-Debüt. Die erst 18-jährige mehrfache Juniorenweltmeisterin Selina Grotjan belegte im Sprint Rang 44. Als Tagesfünfte holte sich die Französin Julia Simon vorzeitig den Gesamtweltcup. In der Männerverfolgung hatte Benedikt Doll zuvor als 4. einen erneuten Podestplatz knapp verpasst. Norwegens Superstar Johannes Tinjes Bø triumphierte zum 15. Mal in diesem Winter.
Die Verfolgung, also morgen das letzte Rennen von Denise Hermann-Wick und auch Marta Olsby-Reuseland und Anaïs Chevalier-Boucher beenden an diesem Wochenende ihre Karriere. Weitere Weltklasse-Athletinnen. Ex-Biathlet Ann Pfeiffer ordnet diese Rücktrittswelle so ein.
Diese Rücktritte, die ereignen sich natürlich häufig nach einem Olympiazyklus. Gut, der war letztes Jahr vorbei, aber jetzt gab es nochmal die WM in Oberhof, was für viele auch ein besonderes Highlight war. Und dann ist immer die Frage, für viele plane ich dann noch bis 2026, bis zu den nächsten Olympischen Spielen und natürlich gerade im Frauenbereich spielt mit Sicherheit auch die Familienplanung dann irgendwann eine Rolle. Und deswegen kommt es jetzt vielleicht gerade mal geballt, aber es ist schon ein starker Aderlass, weil es wirklich 4 Top-Athletinnen sind, die jetzt gleichzeitig aufhören.
Die 4. ist die Norwegerin Tiril Eckhoff, die hört aber nicht aus freien Stücken auf, sondern weil sie sich von einer Corona-Infektion vor einem Jahr immer noch nicht erholt hat. Für einen Sieg im Ski-Alpin-Weltcup gibt es 100 Punkte in der Gesamtwertung. Es braucht also eine Ausnahmeleistung, um in einer Saison 2000 Punkte zu sammeln. Genau das hat Marco Odermatt geschafft als 2. Skifahrer überhaupt. André Siems.
Marco Odermatt aus der Schweiz hat durch seinen Sieg im letzten Riesenslalom der Saison die magische Schallmauer von 2000 Weltcup-Punkten durchbrochen. Das schaffte bislang nur ein Athlet, der Österreicher Hermann Mayer in der Saison 99-2000. Er kam damals auf exakt 2000 Punkte, ein Rekord, der heute gebrochen wurde. Odermatt, der beide Durchgänge in Soldeo komplett dominierte und die Konkurrenz mit mehr als 2 Sekunden hinter sich ließ, steht jetzt bei 2042 Punkten. Der Schweizer hat den Gesamtweltcup gewonnen und auch die Disziplinwertungen Super-G und Riesenslalom.
Den letzten Slalom der Frauen hat Petra Chulova gewonnen. Beste Deutsche wurde nicht wie sonst üblich Lena Dürr, sondern Jessica Hilsinger, weil sie im zweiten Durchgang noch 16 Plätze aufholt und damit am Ende starke Sechste wird.
Ich habe mich einfach von Anfang weg nicht so wohl gefühlt, eben mit der Spur, mit der Piste. Und dann habe ich mir einfach gedacht, jetzt für den zweiten Jahr alles einfach all in und Vollgas attackieren, weil ich nichts mehr zu verlieren hatte. Und ja, mein Lauf ist Gott sei Dank noch besser aufgegangen, wie ich mir es eigentlich vorgenommen habe, ja.
239,5 Meter. So weit ist heute Stefan Kraft in Vikersund gesegelt auf der größten Schanze der Welt. Für Platz 1 hat das trotzdem nicht gereicht. Halvar Egner-Granerud ist noch ein bisschen besser gesprungen und gewinnt und liegt damit auch in der Raw Air Gesamtwertung weiter vorne. Morgen dann dürfen die Skispringerinnen zum ersten Mal überhaupt einen Wettbewerb im Skifliegen bestreiten. Martin Thiel über Vorfreude und Nervosität.
Skifliegen ist mehr als Skispringen. Es ist ein Traum, den Katharina Althaus schon lange träumt.
Schon als kleines Kind. Ich glaube, man fängt genau deswegen Skispringen an, weil man irgendwann mal Skifliegen gehen will. Und natürlich, für mich war es früher schwierig, weil ich natürlich mit Skispringen angefangen habe und wusste, okay, ja, ich würde zwar gerne mal Skifliegen, aber Frauen dürfen halt nicht. Es war aber wie bei Olympia. Ich habe gehofft, ich bin irgendwann mal bei Olympia, aber es gab es damals für Frauen noch nicht.
Sie will aber Flugpionierin werden und fordert Chancen und Chancengleichheit.
Jeden kleinen Schritt, den wir die letzten Jahre gemacht haben, war wichtig. Egal, ob es der erste Weltcup war, das erste Mal Olympia. Ich glaube, am meisten hat uns der Mixed-Wettkampf immer geholfen, mit den Jungs zusammen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
Und jetzt wollen sie eben Skifliegen. Das heißt nicht an die 140 Meter wie von den Großschanzen, sondern viel, viel weiter.
Ganz tiefe aerodynamische Hockposition, leichter Rückenwind auch bei ihm, Absprung geglückt, hoher Luftstand, ganz sicher in der Luft und er fliegt weit runter!
Ja, super. Über toll. Die 200.
Mindestens 200 Meter sind auch für die Frauen das Ziel. Der Weltrekord liegt sogar bei 253,5 Metern. So weit muss es nicht gleich gehen, sagt Selina Freitag.
Ja, auf jeden Fall erstmal die 200 und alles, was zu heraus ist, ist Bonus, würde ich sagen. Fürs erste Fliegen zumindest.
Vom Monsterbacken, wie die größte Skiflugschanze der Welt in Vikersund genannt wird, sollen sie jetzt also springen dürfen. Die 15 Besten der Raw Air Tour, weil sie gezeigt haben, dass sie auf Großschanzen klarkommen. Kritiker sagen, für Frauen ist das zu riskant. Weil sie leichter sind, brauchen sie mehr Anlauf, mehr Geschwindigkeit. Das erhöht das Risiko. Außerdem ist der Körperbau anders und deshalb die Verletzungsgefahr größer. Frauenbundestrainer Maximilian Mechler kennt die Argumente.
Skifliegen und Skispringen ist nun mal eine gefährliche Sportart. Da kann auch was passieren und da ist auch schon in der Vergangenheit bei den Männern ganz viel passiert. Ja, was aus unserer Sicht nicht schlimmer geht bei den Frauen. Das kann den Frauen leider auch, da gibt es keine Sicherheit, auch da kann auch was passieren. Aber das ist ja gerade der Reiz am Skifliegen, am Skispringen, dass man kein Sicherheitsnetz hat, kein Sicherheitsfallschirm. Es kann halt dann was sein, wenn irgendwas schief läuft.
Die Risiken kennt Katharina Althaus, aber sie gehören zu ihrem Sport einfach dazu. Und die dreifache Weltmeisterin will sie eingehen. Denn Skifliegen ist für sie das Größte.
Ja, die Vorfreude ist einfach riesig. Jetzt ist bald soweit und ja, ich bin sowas von bereit dafür.
Morgen dann also das erste Skifliegen der Frauen. Und wie das gelaufen ist, hören Sie dann morgen Abend in Sport am Sonntag. Sebastian Aller hat gerade, nachdem es 20 Minuten relative Lustlosigkeit in Dortmund gegeben hat, das 5:1 geschossen für den BVB gegen den 1. FC Köln. Den Spielbericht hören Sie dann um 22.50 Uhr, wenn Sie mögen, in Sport aktuell. Das war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören.